Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmerpodcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute eine Insights-Folge und ich werde darüber reden, warum Krisen beim Investieren dazugehören, warum man vor ihnen keine Angst haben sollte. Gib auch ein paar Hinweise, wie wir uns da dann vielleicht verhalten, weil ja, auch das gehört insbesondere beim Portfolio-Management dazu, Krisen zu meistern, mit ihnen richtig umzugehen, sie vor allem in allererster Linie richtig zu bewerten für das, was sie sind. Und ja, da steigt man direkt ein. Freue mich, dass ihr hier seid und eine Insights-Folge wieder lauscht. Die erste ist sehr, sehr gut angekommen bei euch. Das freut uns natürlich sehr, wo es um die sozialen Sicherungssysteme geht. Falls ihr sie nicht gehört habt, hört gern rein. Und die tollen Unternehmerfolgen, die wir wieder aufgenommen haben und auch mit Experten, verzögern sich demnach nur um einige Wochen, weil uns es heute sehr wichtig war, dass wir diese Insights-Folge aus gegebenen Anlass mit einstreuen. Die Unsicherheiten an den Märkten sind groß, die Gründe vielfältig, in dem Fall auch relativ klar zurückzuführen auf Trumps verschiedene Reden und auch seine Handlungen. Insbesondere jetzt die ganz neueste, wo er darüber gesprochen hat, wie viel Zölle es jetzt denn überall geben wird auf chinesische Waren, europäische und auch andere Regionen sind betroffen. Und selten sind die Gründe so trivial wie jetzt, also dass man sagt, diese Reden und generell diese eine Person als amerikanischer Präsident ist so eng verzahnt mit den Unsicherheiten am Markt. Aber auch hier, die Gründe sind dann dennoch vielfältig, weil so eine Rede an sich löst jetzt halt erstmal nur Unsicherheiten aus. Und diese Unsicherheiten kommen daher, weil man eben davon ausgehen muss, dass aufgrund dieser Zollpolitik, wenn sie denn wirklich so kommen sollte von Trump, dass es auch dazu führen könnte, dass eben die Unternehmensgewinne einbrechen, weil die Leute weniger kaufen, weil die Margen kleiner werden, weil eben die Unternehmen nicht die kompletten Zölle weitergeben können an ihre Kunden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie es jetzt aktuell dazu kam, aber auch generell soll es jetzt in der Folge darum gehen, wie denn so Krisen zustande kommen, wie man sich dann verhalten sollte, wie man diese Dinge dann auch eben für sich einordnet und was man vielleicht auch dann daraus mitnehmen kann, denn Krisen hat es immer gegeben, wird es immer geben. Ich will euch heute auch gar nicht groß mit allzu vielen Statistiken nerven. Es soll eher wirklich ein Umriss sein und darum gehen, die Mechanismen ein bisschen zu verstehen dahinter. Und ja, zu Anfang, was ist denn eigentlich Rendite und wo kommt diese dann her? Gerade wenn wir uns jetzt mal mit dem Aktienmarkt beschäftigen. Ich lasse euch dann immer wieder auch ein bisschen eben teilhaben an meinem Alltag, an meinem Denken auch, wie ich im Portfolio-Management an die Sache rangehe. Ist ja bei uns in-house unter meiner Federführung alles geregelt. Und ja, erstmal ist jede Form von Rendite eine Art Risikoprämie. So kann man das bezeichnen. So wird es auch meistens jetzt im deutschsprachigen Raum bezeichnen. Eine Risikoprämie dafür, dass ich auf mein Geld eine Zeit lang verzichte, weil ich sie einem anderen Unternehmen zur Verfügung stelle, weil ich in irgendwas investiere, wo ich glaube, dass eben das Unternehmen dann damit Gewinne erwirtschaften kann, wachsen kann, seinen Wert steigert, vielleicht Erfindungen machen kann und so weiter und so weiter. Eine Risikoprämie dafür, dass ich eben politische Risiken in Kauf nehme. Das heißt, ich investiere vielleicht auch in Regionen wie China, wo man nicht unbedingt weiß, wie da die politischen Gegebenheiten in den nächsten Jahrzehnten ausschauen werden und könnten. Also es gibt verschiedene Risiken am Markt, die ich gewillt bin einzugehen und dafür werde ich entschädigt in Form einer Risikoprämie. Jetzt auch wieder vergleichbar, deswegen vielleicht passt es hier ganz gut, was ja in den Portfolios auch eine große Rolle spielt, gerade bei denen, die vielleicht auch von Erträgen leben müssen. Im Anleihenmarkt ist es noch viel einfacher, diese Relation zu oder die Korrelation zu sehen. Und zwar, ich gebe einem bestimmten Staat einen Kredit, das wäre dann eine Staatsanleihe, mit Endfälligkeit und erhalte dafür jedes Jahr einen bestimmten Zins, einen Zinscoupon, der ist fix. Und ja, das kann man, das Bankprodukt äquivalent dazu wäre Festgeld. Macht aber in der Regel eben wenig Sinn, weil da kann ich nicht dran. Eine Anleihe kann ich ganz normal handeln an der Börse und jederzeit auch wieder zu Geld machen. Natürlich nicht immer genau zu dem Wert, wo ich es vielleicht auch denke oder weiß, wie viel es dann wert ist in dem Moment. Aber ich kann sie eben jederzeit veräußern. Aber das ist vom Verständnis her recht ähnlich. Also ich gebe einem Land 3 Jahre lang Geld. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich halte diese Anleihe bis zum Ende. Dann kriege ich jedes Jahr einen festen Zinscoupon, also mein Zins, also die Miete fürs Geld quasi, die ich dann erhalte. Und am Ende der Laufzeit, endfällig, bekomme ich dann mein zu Anfang geliehenes Geld zurück. Hier ist es die Risikoprämie recht einfach. Ich verzichte eine Zeit lang auf das Geld. Das ist mein Risiko. Ich habe es nicht zur Verfügung. Der Zins kann nicht mehr fair sein. Er könnte sich ändern. Deswegen, für dieses Risiko werde ich entschädigt. Und Auch hier gibt es ja wieder ganz breite Unterschiede. Also es gibt Firmen, also es werden Unternehmensanleihen, die Anleihen ausgeben und die haben unter Umständen eine nicht ganz so gute Bonität. Also im privaten Bereich kennt man ja die Schufa. Es gibt ähnliche Ratingagenturen für Staaten, auch für Unternehmen, die eben eine Art Schufa für diese Emittenten ausstellen. Und je schlechter in dem Fall meine sinnbildliche Schufa, desto höher dann der Zins, den ich zahlen muss. Ähnlich wie auch, wenn ich einen Hauskredit jetzt wieder im Privaten aufnehmen würde. Je schlechter meine Schufa, desto höher mein Zins. Und am Kapitalmarkt ist es genauso. Das heißt, wieder für mich als Anleger, ich habe ein höheres Risiko. Der Emittent könnte ausfallen, ist nicht ganz so gut von der Bonität her. Und deswegen kriege ich einen höheren Zins. Ne? Risikoprämie, einfach erklärt. Und am Aktienmarkt ist es nicht anders, ein bisschen vielfältiger die Thematik, aber ich habe hier Marktrisiken generell. Das Unternehmen kann sein Produkt vielleicht nicht mehr so gut herstellen, weil ja es seltene Erden braucht, das ist ein Risiko, vielleicht kriegst du es nicht so einfach her und. Also es gibt eine Vielzahl an Risiken, die bestehen, dass mein Investment vielleicht auch weniger wert sein kann, unter Umständen sogar ganz weg sein kann, gerade wenn ich sehr risikoreich investiere in einzelne Nebenwerte oder im Aktienbereich gibt es ja da viele Einzelinvestments, die ich machen kann, die dann schon eher risikoreich sind, von denen ich mir dann aber auch eine umso größere Risikoprämie, also Rendite, verspreche. Und ja, kurzer Exkurs mal dazu, wie man generell so dieses Risiko-Rendite-Verhältnis ja bewertet, einschätzen kann und eben auch ganz wichtig zu verstehen, jede Art von Rendite, vor allem am Kapitalmarkt, ist irgendeine Art von Risikoprämie, also quasi eine Entschädigung dafür, dass ich ein gewisses Risiko eingehe. Und wenn wir jetzt halt generell von Unsicherheiten an den Märkten sprechen, dann geht es um Aktien. Es geht darum, wie eben Unternehmen Gewinne erzielen oder eben in unsicheren Zeiten auch nicht. Und die erwarteten Gewinne, um die geht es vor allem an der Börse. Also alles, was an der Börse gehandelt wird, ist die Zukunft. Das heißt, wenn die Zinsen zum Beispiel, die Notenbankpolitik, die eben die Zinsen festlegen, als den Leitzins senken, erhöhen, wie auch immer, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung der Gewinne in der Zukunft von Unternehmen. Und genauso auch Unsicherheiten aus der Politik, wie jetzt eben ganz aktuell von Trump verursacht, führt sofort zu Unsicherheiten und zu gesenkten Gewinnerwartungen in der Zukunft. Dadurch ist der faire Wert der Unternehmen niedriger als bislang und dann sinken die auch. Also das ist in dem Fall jetzt relativ trivial, oftmals gar nicht so einfach zu bewerten, denn gute News und schlechte News an den oder für die Börsen sind immer Ansichtssache. Also da gibt's auch ganz interessante Studien dazu, die zeigen, in welchen Marktumfeldern es vielleicht manchmal eher positiv wahrgenommen wird, wenn die Politik sich einmischt, manchmal eher negativ und auch andere, auch gerade sowas wie Zinssenkung von Notenbanken, in der Regel gut für den Aktienmarkt, weil je niedriger die Zinsen, desto einfacher können sich Unternehmen Geld leihen und eben wachsen und investieren. Aber das ist und längst auch nicht immer so gewesen. Also es gibt auch manche Mechanismen, wo es vielleicht schlechte News gibt und gar nichts am Markt passiert und dann wieder so neutrale News und es geht sofort nach oben. Also es ist selten so trivial gewesen wie jetzt. Ist aber schon mal fürs Verständnis wichtig zu wissen, dass man das ganz schwer vorhersagen kann, vor allem diese kurz- und mittelfristige Kursentwicklung, weil eben auch nie sicher ist, wie jetzt News aufgefasst werden. Es liegt diese Bewertung von gut oder schlecht oder positiv oder negativ, liegt im Auge des Betrachters. Es gibt immer einen gewissen Erwartungswert, einen erwarteten Gewinn, den vielleicht eben Analysten vorhersagen zum Beispiel. Aber auch das, ja, ganz schwierig zu sagen. Deswegen, wie sollte man sich generell verhalten? Jetzt wird es noch ein bisschen mehr Metaebene. Wie sollte man sich generell verhalten, wenn man an den Märkten aktiv ist, also in Aktien zum Beispiel investiert? Man sollte sehr breit streuen. Man sollte versuchen, die Regionen gleich zu gewichten. Das heißt, das, was sie zur Weltwirtschaft beitragen, das kriegen sie auch als Gewicht mehr oder weniger im Portfolio, weil ganz kann man es auch nicht machen, da wir ja so global sind und zum Beispiel jetzt ein Unternehmen wie Amazon amerikanisch ist, viele Gewinne aber auch in Europa und anderswo macht, ist jetzt nicht ganz immer richtig, alles nach der Bruttoinlandsproduktgewichtung, also nach so einer BIP-Gewichtung zu machen, sondern so eine Mischung aus eben Marktkapitalisierung, das heißt, der Wert des Unternehmens spielt eine Rolle und der Wert der Unternehmen in der bestimmten Region spielt eine Rolle. Das ist auch unser Ansatz. Man geht von der Mischung aus zwischen Marktkapitalisierung und BIP. Ungefähr kann man 30% der aktiven Unternehmen an Börsen handeln. Die restlichen 70, die eben Waren, Güter und Dienstleistungen herstellen, sind nicht börsennotiert. Das heißt, wir konzentrieren uns ja, wenn wir über die Märkte reden, auf die 30% börsennotierten Unternehmen. Und ja, ich war gerade gestern auf einem Summit in Dresden. Da ging es darum, wie denn ja verschiedene Klumpenrisiken entstehen, wie man so Portfolios denn baut, mit was ich mich natürlich auch jeden Tag beschäftige. Und da waren meine zwei Idole auch zu Gast, Dr. Andreas Beck und Dr. Gerd Kommer. Beide haben einen sehr ähnlichen Ansatz, unterscheiden sich doch aber in manchen Punkten. Was beide natürlich wissen und toll machen, ist eben die Wissenschaft mit einzubeziehen und sehr rationale Entscheidungen zu treffen. Und vor allem, um wieder den Bogen zu schlagen zu den Unsicherheiten und den Marktschwankungen, und vor allem vorbestimmte Mechanismen und Regime zu nutzen. Das heißt, es passiert Ereignis A und B und C, also die Kurse gehen runter zum Beispiel, die Kapitalkosten der Unternehmen steigen. Das heißt, Unternehmen können sich nicht mehr so günstig Geld leihen und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Wenn diese Werte eine bestimmte Schwelle unterschreiten oder bestimmte Ereignisse passieren, dann wird im Portfolio das gemacht. Zum Beispiel, es werden kurzlaufende, hochsichere Anleihen verkauft und, wenn jetzt vielleicht die Kurse gefallen sind, Aktien zu günstigeren Bewertungen nachgekauft. Also solche Wenn-Dann-Mechanismen sind ganz, ganz entscheidend, vor allem auch jetzt für einen eher soften Aspekt, der nicht so stark wissenschaftlich zu bewerten ist, die Psychologie. Also wenn es darum geht, einfach das dann Richtige zu tun, was man im Vorhinein, wenn die Märkte noch normal sind, normalerweise, sich mal gedacht hat, dass man dabei auch bleibt und diese Anlagestrategie dann einfach umsetzt, weil nichts schädlicher als eben in fallenden Märkten aus den Märkten rauszugehen, weil man Angst hat und eben das Gefühl hat, ja, das geht ja noch weiter runter. Rational ist es einfach falsch, das dann zu tun. Im Gegenteil, antizyklisch nachzukaufen mit einem Discount, also quasi mit Rabatt, ist langfristig die bessere Wahl. Und gerade, deswegen spreche ich langfristig an, gerade wenn man in Aktien investiert, muss man einen langfristigen Horizont haben. Also alles, was ja so 10, 12 Jahre unterschreitet, sollte nicht mehr zu 100% in Aktien investiert sein. Das sollten dann andere Anlageklassen beigemischt werden. Besser noch, ich habe 15 Jahre Zeit, dann kann man ruhig weitestgehend All-In in Aktien sein. Aber auch da sollte man oder könnte man sich schon Gedanken machen, Anleihen und andere sicherere Anlagen beizumischen. Aber je länger ich Zeit habe, gerade jetzt 30 Jahre und noch länger, gerade dann ist die 100% Aktienquote fast ja ohne Alternativen. Klar, es gibt noch Immobilien, die auch eine sehr lange Frist darstellen können und weniger liquide natürlich, aber gehören auch mit dazu. Ich hätte eigentlich da noch einen ganz wichtigen Punkt für euch, und zwar das Thema Übertreibungen. Das gibt's in beide Richtungen. Ich weiß nicht, ob einige von euch das vielleicht kennen, aber wenn nicht, dann googelt's auf jeden Fall. Den Gartner Hype Cycle gilt für viele Technologien. Der Hype Cycle zeigt, wie eben Hypes entstehen und dann aber auch wieder abflachen. Jetzt ganz aktuell kann man das für KI anwenden und sich mal angucken, aber natürlich auch viel früher noch fürs Internet, wo dann auch aktuell ganz krasse Auswirkungen auf die Börse stattfanden, also die Dotcom-Bubble um die Jahrtausendwende herum. Auch gerne mal googeln, was da so los war in den Märkten. Da ging's über Nacht ganz tief in den Keller, weil eben der Hype so groß war. Alles, wo Dotcom drauf stand, wurde gekauft und war angeblich die nächste tolle Sache. Da hatte die Börse direkt den Gartner-Hype-Cycle mitgenommen und konnte man direkt sehen, wie die Auswirkungen eben sind. Aber wichtig zu wissen ist, diese Übertreibungen gibt's in beide Richtungen. Das heißt, wenn es zu gut läuft, in Anführungszeichen, an der Börse dann auch mal Gewinne mitnehmen. Wie das zusammenpasst mit einem langfristig eher passiven, obwohl es wirklich passive Investieren nicht gibt, aber wie das zusammenpasst mit eben immer einem langfristig mit einer vordefinierten Strategie, da komme ich dann vielleicht noch dazu. Aber ja, also Übertreibungen nach oben, dann die Gewinne abzuschöpfen und Übertreibungen nach unten eben dann nachzukaufen, das ist so ein bisschen das, was man sich merken kann und wo man vielleicht auch ja was draus mitnehmen kann. Und über allem steht, dass einfach Krisen dazugehören und Angst davor zu haben, zwar menschlich ist, aber irrational. Also es hat immer Krisen gegeben, es hat immer, in den 20er Jahren gab es große Krisen, es gab Downfalls an den Börsen, zur Jahrtausendwende, dann natürlich 2008, 2009, Corona, das ist so das Aktuellste, was wahrscheinlich auch viele von den Jungen miterlebt haben, vielleicht sogar da auch schon investiert waren und mal gemerkt haben, wie schnell sowas runtergeht, nur dann natürlich verwöhnt, ging alles wieder recht schnell nach oben. Aber wer ärgert sich, wenn in dem Moment ausgestiegen ist, weil er kalte Füße bekommen hat, weil er denkt, oh, das geht vielleicht noch weiter runter und ja, ich möchte da nicht mehr investiert sein. Dann vielleicht jetzt dann schon gleich der Hinweis, wie kann man das Ganze für sich lösen? Ganz einfach, nicht auf das Geld angewiesen zu sein, was eben in Aktien und generell in schwankungsintensiveren Anlagen investiert ist. Auch zum Beispiel Immobilien schwanken, man sieht sie nur nicht, da gibt es keinen Ticker dafür, wo jeden Tag irgendwie der Kurs draufsteht, was die Immobilie gerade wert ist. Also man müsste nicht meinen, dass hier nicht eine Schwankung stattfindet, deswegen ist das auch eher ein langfristiges Game, wenn ich mit Immobilien mich beschäftige. und nicht kurz- und mittelfristig zu denken. Und ja, ich löse das, indem ich eben andere Töpfe habe, kurzfristige, ein Tagesgeldkonto, dann kurz laufende Staatsanleihen oder Geldmarkt, eben so nennt man das, das quasi Tagesgeldersatz, das Kapitalmarktprodukt dazu. Ja, also sichere Anlagen, die mir vielleicht den aktuell risikolosen fairen Zins noch bringen, aber das ist gar nicht mal so entscheidend, sondern Hauptsache, das Geld ist da, wenn ich es brauche, es darf nicht weniger werden. Das ist mein Notgroschen, Anlagezeitraum bis ein Jahr, schätze ich. Dann kann man auch getrost eben Schwankungen an den Börsen aushalten, die aussitzen, weil es ist ja nicht wichtig, dass es jetzt viel ist, sondern meinetwegen dann eben in 20, 25 Jahren. Und deswegen ist es so wichtig, eben diese Töpfe jetzt mal mental aufzumachen und diese zu befüllen und eben dann zu gucken, in was wird da investiert. Also schon angesprochen, kurzfristig ist Tagesgeld das Ding, gerade für die Privatpersonen. Viele jetzt auch wieder in unserer Praxis nutzen da eher Kapitalmarktprodukte. Was nutzen wir da? Gerade auch, wenn es um Unternehmensreserven geht, Liquiditätsreserven, aber auch von Privatpersonen, die eben liquide bleiben wollen. Da kauft man dann Staatsanleihen, maximal ein Jahr Laufzeit, das heißt nicht viel Restrisiko. Die laufen demnächst ab. Hoher Bonität, also in der Regel deutsche, auch auf Euro lautende Staatsanleihen, dass man da eben nicht US-Staatsanleihen zum Beispiel kauft, wo ein Währungsrisiko noch besteht. Das möchte man hier eben nicht haben. Und Geldmarkt, das ist eben der aktuell risikolose faire Zins, den man da immer bekommt. Ja, dann darüber hinaus, wenn jemand ein mittelfristiges Ziel hat, ich zum Beispiel möchte mir eine Immobilie kaufen und brauche dafür Eigenkapital, ich möchte eine Firma gründen, generell möchte eine Investition tätigen, ich möchte eine Weltreise machen, was auch immer, dann gibt's so ein echtes mittelfristiges Bedürfnis, so bis 10 Jahre, also 1 bis 10 Jahre, ist dann so dieser Anlagehorizont für diesen mittleren Topf. Und hier wird sehr breit gestreut. Da können Anleihen eine große Rolle spielen, tun sie meistens auch, Aktien spielen meistens eine untergeordnete Rolle, sind aber auch mit dabei. Und ja, so geht man eben da auch eher auf Nummer sicher, dafür sorgen zu können, dass ich Krisen aushalte, weil wenn Aktienmärkte fallen, dann sind sie vielleicht da nur mit einem kleinen Teil dabei und ich brauche es jetzt auch in der Regel vielleicht nicht morgen, sondern muss unter Umständen vielleicht auch einen Hauskredit ablösen in vielleicht 5 Jahren oder einen Unternehmenskredit oder was auch immer. Also ich habe da auch ein bisschen Zeit und hier streut man eben so breit, um auch wieder das Risiko rauszunehmen. Ich habe eine Risikoprämie und auch die kann ich streuen. Die wird dann unter Umständen vielleicht ein bisschen niedriger ausfallen, weil ich jetzt eben nicht nur auf Aktien setze, sondern auch Dinge mit reinnehme, die ein bisschen weniger Risiko haben. Aber dafür, ja, verzichte ich gerne auf ein bisschen Rendite, wenn ich dafür mein Risiko, und ein Risiko ist beim Investieren immer die Schwankung, indem ich eben dann meine Schwankung rausnehme. Ja, was gibt's sonst noch vielleicht Interessantes zu erzählen und einzuordnen? Wie machen wir es vielleicht ganz praktisch dann in der langen Frist? Das habe ich ja vorhin gesagt, ich spreche es vielleicht noch an, ich tue es jetzt, wie es in unserem Portfolio-Management abläuft. Hier wieder, ich hatte sie anfangs kurz erwähnt, Dr. Andreas Beck und Dr. Gerd Kommer sind dafür, ja, prädestiniert, Vorbilder zu sein auf diesem Gebiet, insbesondere der Aktieninvestments. Gerd Kommer vertritt den Ansatz, in die Welt AG investieren zu können, das heißt sehr, sehr breit gestreut, eben ein Stück weit angepasster an die faire Gewichtung, also nicht nach Marktkapitalisierung. Also jede Region wird so gewichtet, wie ihre Unternehmenswerte sind, sondern wie eben ihre Unternehmen Gewinne erwirtschaften und zur Weltwirtschaft beitragen. Das ist so sein Ansatz, auch eben Klumpenrisiken vermeiden. Das heißt jetzt USA-lastige Investments vielleicht ein bisschen runterzufahren. Auch die Gewichtungen der einzelnen Unternehmen innerhalb ETFs zum Beispiel, die wir auch nahezu ausschließlich nutzen, um unsere Strategien abzubilden, ob jetzt Anleihen, Aktien, egal, um da auch die Gewichtung der einzelnen Unternehmen nicht zu groß werden zu lassen und damit die einzelnen Branchen, vor allem Tech und Big Tech, nicht zu groß werden zu lassen. Das ist so sein Ansatz, kombiniert mit einigen Faktoren. Das wird jetzt vielleicht dann zu weit gehen, wenn ich dann noch genauer darauf eingehe. Wenn ihr da Fragen zu habt, schreibt uns gerne, kann ich vielleicht auch mal was zumachen. Aber ja, vielleicht nur kurz ein Faktor erklärt. Kleine Unternehmen performen einer bestimmten Region, performen auf Dauer besser als große dieser Region. Jetzt sind kleine Unternehmen im Börsenkontext auch 500 Millionen wert im Schnitt, 500 Millionen Dollar. Also auch nicht wirklich sehr klein, aber eben relativ gesehen. Und was macht man dann aus dieser Information praktisch, die man jetzt aus der Wissenschaft quasi erkennt und diese Erkenntnis hat? Man übergewichtet einfach kleine Unternehmen. Wenn die jetzt vielleicht einen Anteil von 10% haben sollten nach ihrer Ferngewichtung innerhalb der Region, dann geben wir ihnen vielleicht einen Anteil von 20%. So würde man dann Faktoren, da gibt es noch andere, eben platzieren. Ja, und sein Pendant, Dr. Andreas Beck, er baut in seinen Portfolios, die 100% in Aktien investieren, eine Investitionsreserve mit ein. Das heißt, dann innerhalb dieser Aktienquote gehen dann nicht 100% direkt in breit gestreute, weltweit anlegende ETFs und eben Abbildung des Gesamtportfolios, sondern 20% werden einbehalten, zurückbehalten in eine Investitionsreserve, die eben in Staatsanleihen investiert, vielleicht einen kleinen Teil Gold, Geldmarkt, also quasi relativ sicher zur Verfügung steht, wenn es eben rappelt. Also wenn die Kurse runtergehen, wenn Rücksetzer kommen, und da ist jetzt auch nicht die Frage ob, sondern einfach nur wann, ne? Also das ist ganz wichtig zu wissen. Krisen gehören dazu, und er hat sogar, glaube ich, ein Paper verfasst mit dem Titel "Wer Angst vor Krisen hat, hat nichts verstanden" oder so ähnlich. Vielleicht, wenn ihr das mal googelt, Andreas Beck und diesen Titel, dann könntet ihr das finden. Also da hat er auch auf Nagel auf den Kopf getroffen, weil das einfach dazugehört. Ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so drastisch formulieren, aber Krisen gehören zum Investieren dazu. Und da wir das ja wissen, nutzen wir diese. Also wir nutzen diese, um eben antizyklisch mit Discount, vielleicht auch eine Übertreibung in die andere Richtung, auszunutzen und eben günstig mit trockenem Geld, so kann man sich das vorstellen, dann in die Märkte wieder einzusteigen. Aber alles schon vordefiniert in Regimen, wenn dann, so machen wir es genauso. Das heißt, wenn die Kapitalkosten der Unternehmen steigen, ist ein Faktor, wenn die Kurse natürlich im Vergleich zum letzten Allzeithoch in einem bestimmten Zeitraum um eine bestimmte Prozentzahl gesunken sind, auch das ist so ein Parameter, den man sich anschaut, dann würden eben Teile, also in der Regel gibt es 3-4 Schritte, dann würden Teile dieser 20% Investitionsreserve in den Aktienpart fließen, sodass die tatsächliche Aktienquote dann innerhalb des Aktienteils wirklich dann bis zu bei 100% liegen kann. Und ja, dann natürlich aber auch den gleichen Weg wieder zurück. Das heißt, wenn es dann Übertreibungen vielleicht in die andere Richtung geht oder einfach nur Normalisierungen, dass es sagt, es ist wieder ein normales Marktumfeld gegeben, dann nimmt man hier natürlich auch wieder Gewinne mit, indem man Teile verkauft und wieder eben diese Investitionsreserve aufbaut. Und langfristig hat es jetzt eigentlich genau zwei Vorteile. Das heißt, der Aktienteil selbst, der so anlegt, hat ein geringeres Risiko, weil in normalen Marktphasen nur 4/5 dem sogenannten Marktrisiko, also den Risiken, die jetzt eine Aktienanlage mit sich bringt. Und auch wenn wir breit streuen und in mehrere tausend Unternehmen investieren, über die ganze Welt verteilt, bleibt trotzdem immer das generelle Aktienrisiko, Unternehmensgewinne und so weiter, bestehen. Und in eben Marktphasen, wo es runtergeht, sind wir einfach da mit trockenem Geld, um günstig reinzugehen. Gerade langfristig wissen wir ja, es wird irgendwann passieren im Schnitt, ne? Alle 10 Jahre, wenn man sich die jüngere Vergangenheit anschaut. Also wir wissen, es passiert. Was machen wir daraus? Wir nutzen es einfach strategisch und gehen halt dann rein, wenn Kurse fallen. Das hat langfristig auch positiven Erwartungswert, so muss man es korrekt ausdrücken, auf die Rendite. Und eben insbesondere auf dieses Rendite-Risiko-Verhältnis. Und ja, mal das war tieferer Einblick vielleicht dann auch schon in unser Portfolio-Management, gerade was den Aktienteil betrifft. Vielleicht noch kurz erwähnt, im Anleihenteil eben kann man auch ein bisschen was machen, um die Risikoprämie zu erhöhen. Zum Beispiel kann man eben andere Währungen mit reinnehmen, das heißt US-Staatsanleihen, US-Unternehmensanleihen mit reinnehmen, wo man dann den Dollar halt auch wieder als Risiko hat, aber auch als Chance. Man kann verschiedene Laufzeiten wählen. Klar, je länger eine Laufzeit, und je weiter weg quasi die Endfälligkeit, in der Regel, desto größer auch mein Risiko, dass vielleicht dann der Emittent ausfällt, ob es ein Staat oder ein Unternehmen. Damit kann man dann auch ein bisschen spielen, eben verschiedene Laufzeiten, verschiedene Währungen und ganz klar auch aufgeteilt von Unternehmens- und Staatsanleihen, verschiedene Regionen natürlich, auch hier. Und ja, im Rohstoffbereich bleibt dann gar nicht mehr so viel Fantasie übrig. Das ist einfach gerade bei diesem mittelfristigen Topf, wenn ihr euch erinnert, was ich vor ein paar Minuten erwähnt hatte, gerade im mittelfristigen Topf gehören Rohstoffe absolut dazu, weil sie einfach zur Diversifikation beitragen, wieder ein bisschen weniger Korrelation zum Rest des Portfolios haben. Korrelation heißt quasi Wechselwirkung, Verhältnis. Wenn jetzt Aktien runtergehen, hat das nicht direkt eine Auswirkung auf Rohstoffe. Im Gegenteil, es gibt Studien dazu. In der Theorie sollte ja ein Portfolio so strukturiert sein, dass wenn irgendwas runtergeht, geht vielleicht was anderes hoch und ich quasi irgendwo raus immer ein bisschen Rendite bekomme. Sowas sieht man im Normalfall, sage ich, weil während Corona war es zum Beispiel anders. Aber sowas sieht man zum Beispiel bei der Korrelation von Gold und Aktien. Also wenn Aktien fallen, dann wollen viele Investoren vielleicht in den sicheren Hafen und wollen in Gold investieren. Mehr Nachfrage, dadurch steigt der Preis. Ja, aber generell breit gestreut, um einfach ein bisschen Risiko rauszunehmen. Und eben, je weniger Korrelation die Assets miteinander haben oder sogar negativ korrelieren, das heißt, eine geht runter, das andere geht hoch, desto besser für uns. Weil, ja, dann kriegen wir die Rendite auf jeden Fall von irgendwoher. Und das ist ja gerade mittelfristig unser Ziel, weil wir ja doch nicht allzu lange Zeit haben. Langfristig darf es gerne mal runtergehen. Dann nutzen wir es eben auch strategisch. Deswegen ist Aktien hier vielleicht neben Immobilien die Anlageklasse für uns. Ja, ich hoffe, das hat euch heute interessiert. Ich bin sicher, dass die aktuellen Zeiten, gerade wenn ihr selber in Aktien auch investiert, ja, aufreibend sein können, wenn man eben sieht, dass sein Portfolio runtergeht, dass sein Aktiendepot fällt. Aber grämt euch nicht, bleibt dran, habt ihr euch vielleicht mal selber eine Strategie überlegt, zieht die durch. Anders ist es auch nicht sinnvoll und auch nicht rational. Versucht, soweit es geht, die Psychologie aus allem rauszulassen und habt eben keine Angst vor den Krisen, sondern es ist okay, dass die kommen, die gehören einfach dazu. Und jetzt wisst ihr vielleicht ein bisschen mehr, die dann einzuordnen und vielleicht dann auch richtig zu reagieren und vielleicht auch im Vorhinein sich eben der ganzen Sache schon bewusst zu sein, dass sie kommen werden und können. Und wenn man eben mit dieser Schwankung nicht umgehen kann, auch wenn ich weiß, ich brauche das Geld vielleicht Jahrzehnte nicht und man kann die Schwankung in seinem Depot und Portfolio vielleicht einfach nicht sehen, ja, dann ist es vielleicht auch einfach nicht das richtige Investment und man sollte dann vielleicht auch lieber die Finger davon lassen, was auch absolut okay wäre. Ja, schön, dass ihr euch jetzt die Folge angehört habt bis zum Schluss. Und mir bleibt nur zu sagen, wenn euch generell unsere Folgen gefallen, ich habe ja schon angeteasert, wir haben tolle Unternehmer wieder zu Gast gehabt und auch Experten, dann folgt unserem Kanal gerne, folgt dem Podcast, bewertet ihn überall da, wo es möglich ist, lest unser Paper, wie immer in den Shownotes. Da habe ich auch oberflächlich zumindest zu unserem Investmentansatz was geschrieben. Und ansonsten freue ich mich dann, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Berti.